Heute zu Gast bei Behind the Sea Dr. Corinna Müller. Corinna ist Nuklearmedizinerin und Geschäftsführerin der Curanosticum GmbH. Das bedeutet, sie ist einerseits natürlich aus einer ganz anderen Branche und auch in einer Doppelrolle, die sonst vielleicht für den Podcast nicht ganz so üblich ist. Wir werden uns deshalb einmal anschauen, was ist überhaupt Nuklearmedizin, was ist genau ja, die Unternehmung, die hinter Corinna steht und natürlich, was sind die Parallelen, die wir vielleicht auch für die, sag ich mal, mehr reguläreren C-Level-Rollen lernen können. Sie hat uns ihre Challenges erzählt, sie hat uns auch erzählt, was speziell die Herausforderungen in der Medizin oder in der Nuklearmedizin vielleicht im Vergleich zu sonstigen Branchen sind. Und zum Schluss geht es natürlich auch um ihre Karriere, wie sie da hingekommen ist und alles rund um die Curanosticum GmbH. Also gehen wir gleich rein mit Dr. Corinna Müller. Los geht's! Jede Woche spreche ich im Behind-the-Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht, auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast. Corinna, willkommen im Podcast.
Hallo.
Schön, dass du heute da bist. Ja, wir haben ja heute eine ganz besondere Episode. Wir gucken heute mal, wo sind die Parallelen zwischen der Medizin und dem C-Level. Und das Gute ist, du bist ja irgendwo beides, deswegen stell dich einmal unseren Zuhörenden vor und sag uns, was du heute machst.
Also, mein Name ist Corinna Müller und ich bin Nuklearmedizinerin und Geschäftsführerin und ärztliche Leiterin der Curanosticum MVZ GmbH. Ja, das MVZ, wissen auch nicht alle, ist die Abkürzung für medizinisches Versorgungszentrum und das ist eine große medizinische Einheit sozusagen, um Patienten zu versorgen. Wir haben mehrere Standorte, wir sitzen im Rhein-Main-Gebiet und haben eben dieses Konstrukt, um ambulante Untersuchungen durchzuführen und stationäre Patienten auch aufzunehmen und Therapien zu machen. Da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf zu sprechen, weil die Nuklearmedizin so ein bisschen speziell ist.
Ja, unbedingt. Also da gehen wir definitiv gleich rein. Noch ein bisschen zum Unternehmen. Sagt man eigentlich, man sagt auch Unternehmen dazu, oder?
Das ist ein Unternehmen,
ja. Ja, gell? Genau. Ne, kannst du so ein bisschen so die Größenordnung und ich sag sonst immer das Geschäftsmodell erklären, weil man das auch so sagen kann, dass es da ein Geschäftsmodell gibt?
Im Prinzip ist das die größere Struktur einer großen Praxis, sagen wir es mal so. Also die meisten Ärzte sind ja in der Praxis oder eben im Krankenhaus angestellt und ansonsten niedergelassen im Praxisbereich. Und wenn man aber darüber hinaus wächst und ein bisschen größer wird und mehrere Ärzte sind, dann braucht man eine größere Struktur. Dann kann man das nicht mehr in so einer normalen Praxis, wie man es so kennt, oder Gemeinschaftspraxis abbilden. Und deswegen gibt es dieses Konstrukt. Das hat bestimmte rechtliche Vorteile, was die Ärzte angeht, was die Sitze angeht und so weiter. Genau.
Okay. Also es ist dann wahrscheinlich auch so eine Art Zusammenschluss aus dann den Unternehmern einzeln. Oder bist du die Einzige und die anderen sind angestellt oder wie ist das dann?
Genau, das ist gewachsen aus einer Struktur, eine Praxis, eine Gemeinschaftspraxis war. Als ich angefangen habe ich mal so eine normale, konventionelle Praxis übernommen mit einem Kompagnon zusammen. Und wir haben das Ganze dann recht groß gemacht. Wir sind jetzt ungefähr 45 Mitarbeiter und haben ungefähr 12 Ärzte jetzt. Demnächst kommt wieder noch jemand dazu. Und wir in einem MVZ sind dann alle angestellt in dieser Struktur. Aber es gibt natürlich auch Leute, die den Hut auf haben. Und genau, dazu gehöre ich dann eben als Geschäftsführerin.
Genau, erklär das mal so ein bisschen, weil du bist ja auch noch Medizinerin. Du machst ja nicht nur die Geschäftsführung.
Genau, das ist Hybridfunktion. Genau.
Das heißt, einerseits musst du dich wahrscheinlich auch um kaufmännische Themen, ganz normale Geschäftsführungsthemen, was da so auf den Tisch kommt, kümmern, aber hast wahrscheinlich auch eine ganz normale Vollzeit-Ärztewoche, oder?
Genau, so ist es, ja. Also man kümmert sich um die Patienten, das ist ja auch unser Job und das ist das, was wir wollen. Aber eben in so einer Praxis oder in so einem Unternehmen fallen super viele Sachen sonst noch an, gerade in der Nuklearmedizin, wo viel Regulation ist, wo man mit den Substanzen viel zu tun hat. Das ist also strahlenschutzmäßig auch sehr aufwendig alles und das muss alles geregelt werden. Und das machen natürlich die Geschäftsführer. Genau.
Ja. Dann gehen wir da mal rein. Was ist denn eigentlich Nuklearmedizin?
Nuklearmedizin ist praktisch die Diagnostik und Therapie von Patienten mit radioaktiven Substanzen. Es gibt immer so ein bisschen Verwechslung mit der Radiologie. Das kennen ganz viele Leute. Das sind die Ärzte, die CTs und MRTs machen oder ein Röntgenbild. Dann gibt es noch Strahlentherapeuten, die die Patienten behandeln mit Strahlen von außen, sozusagen bei einer Krebserkrankung beispielsweise. Und es gibt uns, das ist eine komplette eigene Einheit. Also wir sind Fachärzte für Nuklearmedizin, ja. Und wir machen einmal Untersuchungen und einmal können wir auch Therapie machen. Und wir spritzen den Patienten radioaktive Substanzen, und die verteilen sich dann eben im Körper. Und je nachdem, welche Substanz wir nehmen, verteilt sich das entsprechend den Organen, das, was wir wissen wollen. Und dann machen wir hinterher mit einer Kamera, machen wir sozusagen Bilder, von dem Menschen und gucken, wo ist jetzt ein Tumor oder eben das, was man wissen will, ne? Da gibt es Herzuntersuchungen und Gehirnuntersuchungen, Knochenuntersuchungen, so Knochenszintigraphie. Ist so was vielleicht einige kennen.
Das kann sein, ja.
Das ist so das Normale. Genau, und in der Nuklearmedizin oder eben auch bei uns, das macht uns so speziell. Also man muss einmal unterscheiden, so die konventionelle Nuklearmedizin, das ist eben ganz verbreitet, das ist überall verfügbar. Das betrifft Diagnostik, ne? Dann gibt es eine spezialisierte onkologische Diagnostik. Da haben wir so unseren Schwerpunkt im Laufe der Jahre hingelegt. Das wird mit besonderen radioaktiven Substanzen gemacht und auch einem besonderen Großgerät braucht man dazu. Das nennt sich PET-CT. Und das sind so die beiden diagnostischen Zweige. Und dann gibt es noch den Therapiezweig. Da gibt es einmal so klassische Therapien mit radioaktiven Substanzen, wie zum Beispiel mit radioaktivem Jod. Das gibt schon Jahrzehnte. Das ist alles schon altbekannt. Und es gibt neuere Therapien für an Krebs erkrankten Patienten. Und da gibt es auch Substanzen, die sind schon ein paar Jahre bekannt. Und dann gibt es aber auch so einen Zweig, wo ganz neue Substanzen verwendet werden. Und wir haben im Laufe der Jahre eben diesen Schwerpunkt entwickelt. Wir haben uns aktiv dafür entschieden, wir steigen in die Onkologie ein, haben diese PET-CT-Diagnostik eben vorangetrieben, und sind dann auch, das ist eben stark verknüpft mit den Therapien dieser Patienten, dieser Krebspatienten. Das heißt, wir sind schwerpunktmäßig onkologisch unterwegs. Genau. Und für diese Therapien braucht man auch immer eine besondere Station, eine besondere nuklearmedizinische Einrichtung in einem Krankenhaus. Wir haben da eine Kooperation und wir haben diese Therapiebetten, weil diese Patienten nicht sofort wieder nach Hause gehen dürfen, sondern die müssen ein bisschen stationär bleiben. Genau.
Okay. Habe ich leider noch ein paar Fragen, aber nur kurze Zwischenfrage. Warum benutzt man eigentlich radioaktive Präparate als Diagnostik oder als Therapie? Warum funktioniert das oder was passiert da eigentlich?
Weil sich das praktisch, je nachdem, was man verwendet, dockt sich das ganz speziell an die Krebszelle an. Ja, also wenn ich jemandem so radioaktiv markierter Zucker, so das ist so das Arbeitstier sozusagen in der Onkologie, wenn man PET-CT-Diagnostik macht, aber es gibt auch andere Substanzen, die wir auch verfügbar haben. Und dann guckt man einfach, wo geht dieser radioaktiv markierte Zucker hin, und der geht an Tumorzellen, sodass ich eben dann diese Tumorzellen sichtbar machen kann. Ja, oder wenn man eine Frage hat, ist es überhaupt ein Tumor oder nicht, dann kann man das Verfahren anwenden und weiß dann, okay, das ist jetzt tatsächlich verdächtig auf einen Tumor oder eben nicht, ne? Und dann wird der Patient hinterher operiert und wird das geklärt. Ja, oder wenn schon jemand einen Tumor hatte, er ist schon operiert und es besteht der Verdacht, dass es eine Metastase gibt, beispielsweise, dann kann man dieses Verfahren sehr gut anwenden, und die Substanzen wählen wir immer so aus, spezifisch für die Tumorerkrankung, um die es geht und für das, was wir wissen wollen, ne? Und ein normales CT, sage ich jetzt mal, wie man das so kennt, bildet ja praktisch die Anatomie eines Patienten ab und zeigt, okay, da ist jetzt in der Lunge ist da jetzt ein Rundherd, der gehört da eigentlich nicht hin. Aber was ist das eigentlich? Ich habe aber im CT habe ich praktisch nur, ich kann sehen, wie groß ist der und wie ist der berandet. Ich habe diese Morphologie habe ich, aber ich habe nichts über die Funktion. Ich habe nichts über Tumorstoffwechsel möglicherweise. Und dann spritzen wir was und reichert sich das da eben an, dann ist es wahrscheinlich Tumor oder eben nicht, dann kann man sagen, okay, nee, ist gutartig, alles gut. Genau.
Muss man auch erstmal drauf
Genau, das ist
kommen.
so die, genau, das ist die ganz gro der ganz große Unterschied zwischen der Radiologie und der Nuklearmedizin.
Ja, muss man auch erstmal drauf kommen, dass man sozusagen einen radioaktiven Stoff dann mal testet. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie so durch diesen, wie es immer so in der Wissenschaft ist, durch irgendwie Zufall wahrscheinlich entdeckt
Ja,
worden,
das ist
oder?
ja schon ein ganz altes Prinzip, das gibt es schon Jahrzehnte, ja. Aber da ist eben immer viel Entwicklung drin, und es wird immer wieder neue Sachen werden sozusagen entdeckt, die man verwenden kann, und so wird das immer Geht's immer weiter.
So ist das, ja. Ja, wenn man Medizin studiert, das hast du ja ist wahrscheinlich irgendwann mal gemacht, schauen wir uns genau. Da noch an, dann gibt es ja immer die Möglichkeit, okay, dann arbeitet man erstmal, ist man dann angestellt wahrscheinlich als Arzt, ja, und läuft da so die klassische Bahn und dann irgendwann, wenn man eine eigene Praxis hat, dann ist man an der Stelle ja dann selbstständig und Unternehmer, theoretisch, ne?
Genau.
Das heißt, dann wird die Medizin ja auch plötzlich zum Geschäftsmodell. Das heißt, man muss natürlich gucken, dass man gut wirtschaftet. Du hast wahrscheinlich dann auch so Bestellungen von diesen Präparaten, die du dir dann holst. Die sind dann nicht einfach im Krankenhaus und du gehst hin und sagst, ich brauche hier mal. Sondern die musst du ja dann bestellen. Dann werden die irgendwie unter hochregulierten, weiß ich nicht, Verschlussgeräten dann da angeliefert. Und dann musst du die wahrscheinlich auch irgendwann entsorgen. Da kommt dann so ein Haufen Zeug dazu, was man plötzlich alles so noch machen muss. Erzähl mal so ein bisschen, wie du da hingekommen bist, warum du dich auch dafür entschieden hast, selber dann auch, also in ein eigenes Unternehmen dann zu gründen letztendlich. Ja, wie hat das denn so gekommen?
Also nach dem Medizinstudium muss man sich ja erstmal entscheiden, welche Fachrichtung. Dann wird man Facharzt und ich bin eben Facharzt für Nuklearmedizin geworden. Und in dieser Facharztausbildung ist man ja, größtenteils in der Uniklinik, die Ärzte eben ausbilden. Aber auch einen Teil kann man in der Praxis machen, sofern diese Praxis eine Weiterbildungsermächtigung hat, die wir zum Beispiel auch haben. Wir bilden auch Ärzte aus in diesem Fachbereich. Ich dieses selbstständigen Gehen habe ich irgendwie in mir und es war mir schon irgendwie immer klar, dass ich nicht an der Uniklinik bleibe. Okay. Das ist ja die Alternative, dass man dann da Karriere macht und im besten Falle Chef wird. Aber mir war schon irgendwie immer klar, ich will selbstständig sein und ein Unternehmen schaffen und da für die Patienten was Gutes machen und deswegen habe ich diesen Weg dann gewählt. Ich hatte dann schon Einblick auch in eine Niederlassung und
Okay.
Habe dann gedacht, das ist das Richtige. Ja.
Okay. Aber es war ja nicht dann gleich Choranostikum, sondern ihr wart dann erst so ein Verband, meinst du, ne?
Sind erstmal, also ich habe dann eine konventionelle, alteingesessene Praxis sozusagen übernommen mit einem Kompagnon zusammen. Und dann haben wir uns aktiv entschieden, das Unternehmen weiter nach vorne zu bringen und wirklich in die Zukunft zu investieren, denn zu dieser Diagnostik, die man da machen will, gehören große Investitionen, weil man diese Geräte braucht, diese Großgeräte. Und das war ein aktiver Schritt. Wir haben gesagt, in welche Richtung wollen wir? Wir wollen in die Zukunft und modernste Diagnostik für die Patienten anbieten. Und haben dann diesen Weg gewählt und sind da ziemlich vorgeprescht. Und das ist natürlich verbunden mit erstmal vielen Schulden, die man dann so auf seinen Schultern hat. Aber das große Ziel im Auge, genau. Und dann wächst man natürlich. Also dann ist man am Anfang alleine, aber dann stellt man Ärzte an und hat noch mehr Personal und so weiter. Man braucht ja MTAAs und das gehört ja ein ganzes Team dazu. Das ist ja total wichtig. Wir haben ein super Team. Um diese Patienten, die ja auch speziell sind, wir sind ja, wir sind mit onkologischen Patienten unterwegs, die sind schwerst krank, haben Ängste und Nöte und das ist schon ein anstrengendes Gebiet, aber es lohnt sich eben auch, ne?
Ja. Definitiv. Also
lohnt sich im Sinne für die Patienten.
Ja, total. Ja, genau. Also ich habe immer höchsten Respekt vor so Berufsgruppen, die nicht, also schon auch manchmal, aber in so gewissen Situationen nicht einfach mal 15 Minuten abdriften können. Weil wenn man mal fair ist, also man nimmt sich ja immer sehr wichtig und alles ist immer super wichtig, aber auch in der Businesswelt, wenn man da mal eine Stunde nicht anwesend ist, dann geht nicht die Welt unter, Und in so einer OP oder so, oder wenn jemand halt irgendwie so Jobs hat, wo das halt gar nicht geht, das finde ich schon immer, muss man sich auch erstmal trauen. Jetzt noch eine Frage. Wenn man jetzt ein Unternehmen heutzutage gründet und man macht da zum Beispiel eine Agentur oder man macht irgendwie, was halt so klassische Startups so sind, dann muss man das entweder bootstrappen, also es aus eigener Kraft heraus finanzieren. Du hast gerade gesagt, man nimmt da ziemlich viele Schulden auf. Das würde man für manche Geschäftsideen bei der Bank wahrscheinlich gar nicht kriegen. Die sagen dann so, nee, ich gebe dir jetzt nicht irgendwie 200.000 Euro für so Apparate. Mach du erstmal Gewinn. Vielleicht ist es, wenn man Arzt ist, schon nachgewiesen und dann sagt die Bank schon eher, ja, wir geben dir den Kredit, weil das Geschäftsmodell in Anführungszeichen ist erprobt. Aber ist das die einzige Möglichkeit, dass man privat sich verschuldet oder gibt es da auch Investoren oder wie sieht das denn in diesem Medizinbereich?
Ja, also wir haben angefangen erstmal mit privater Verschuldung, genau, und das, was du gerade gesagt hast, ist im Prinzip mal 10.
Ja.
Genau dieser Wert. Ja. Genau, und dann fängt man an, fleißig zu sein. Die Banken sind darauf vorbereitet, nicht alle, aber die, die eben mit Medizinern zusammenarbeiten, kennen das und wissen das, dass man erstmal sozusagen in Vorleistung treten muss und dass das Rieseninvestitionen sind und dass sie aber auch dann wieder reinkommen. Und bei uns war es jetzt so, dass wir das über viele Jahre gemacht haben und das sehr, sehr schön aufgebaut haben. Und dann erreicht man aber irgendwann mal so eine Größe, wo das so auf ne, den privaten Schultern nicht mehr so richtig gut geht. Weil wenn man immer weiter in die Zukunft möchte, dann braucht man mehr Geräte, noch mehr Ärzte. Wir haben eine eigene Radiochemie beispielsweise für diese radioaktiven Substanzen. Das muss auch alles finanziert und aufgebaut werden. Und wenn man dann eben so groß wird und zudem sich auch überlegt, wo geht es in der Zukunft hin, wer werden so meine Nachfolger oder gibt es Leute, die auch ne, in dieses Konstrukt mit rein wollen und auch nochmal so Gas geben wollen, in Klammern, die es immer weniger gibt. Ja. Und wenn man da mal so dann sich das überlegt, dann weiß man, dass man irgendwann in einer großen Gruppe aufgehen muss. Und dann gibt es natürlich Investoren und so war es bei uns auch, dass wir in einen strukturierten Verkaufsprozess dann eingetreten sind und es gibt dann an Private Equity verkauft haben und das jetzt mit denen gemeinsam so machen können, weil einfach ne, die Investitionen und all das, was dazugehört, irgendwann mal zu viel wird. Und man auch, wenn man wächst und wächst und wächst, dann braucht man auch irgendwann Strukturen in der Organisation ne, mit den ganzen Regularien, die es gibt. Es wird nicht weniger, die einen da unterstützen können. Genau.
Ja, das ist ja interessant auf jeden Fall. was würdest du sagen, sind so ein, wahrscheinlich neben der Doppelfunktion, was wahrscheinlich die größte Challenge ist, was sind so die Challenges in der Rolle? Und auch so ein bisschen mit Hinblick auf Parallelen halt natürlich zu den C-Levels, die sonst so bei mir natürlich auch zu Gast sind, die jetzt vielleicht nicht parallel noch Mediziner sind.
Also die größte Herausforderung in unserem Bereich ist im Prinzip, dass wir das Ziel haben, die höchste Qualität für den Patienten abzuliefern, die beste Diagnostik zu liefern mit den besten Geräten, die es gibt. Ja, das ist bei uns auch so. Das haben wir geschafft. Aber parallel dazu ändern sich natürlich alle Kostenstrukturen, Personalkosten schnell nach oben, Materialkosten schnell nach oben. Und das wird in der Vergütung, mit der wir ja leben müssen, von den Krankenkassen, spiegelt sich das nicht wieder. Das heißt, wir haben immer mehr Investitionen und kriegen aber nicht mehr Geld dafür, ganz im Gegenteil, manche Vergütungsposten gehen sogar runter. Und das ist eine wahnsinnige Aufgabe, diesem Anspruch gerecht zu werden, dass man das vernünftig machen will und bestmöglich machen will, aber auf der anderen Seite sieht, okay, es gibt nicht mehr Geld dafür, ja, sondern es so und das ist schwierig. Dann gibt's, kann man sagen, okay, dann machen wir ganz viel, dann machen wir Fließbandarbeit.
Ja.
Will man aber nicht, denn dann leidet die Qualität und das geht auch nicht unbegrenzt, ja. Also das ist schon ein Riesenproblem, das zu managen und da zu gucken, na, was machen wir da? Und da muss man so in unserem Bereich gucken, dass man ein gutes Netzwerk aufbaut, dass man Zuweiserstrukturen hat, die genau das wollen, was wir bieten können, dass man Kooperationen mit Krankenhäusern hat, dass man praktisch Untersuchungen liefert für diese Patienten, die dann zu uns geschickt werden. Das ist schon die Herausforderung für alle, ja. Und kleinere Einheiten, muss man dann echt sagen, gehen in der Medizin dann auch kaputt, ja. Also es gibt weniger Nachfolger und dieses Problem der nötigen Investitionen, gerade so im Großgerätebereich und den fehlenden der fehlenden Vergütung oder mitwachsenden Vergütung, das ist ein echtes Problem, ja. Und das ist so eins der Hauptprobleme. Ja.
Okay. Ist es dann in der Nuklearmedizin nochmal anders, als jetzt, wenn man Zahnmedizin macht oder halt so
Ja, das ist im Großgerätebereich eben so das Problem. Ne? Also wenn man große Geräte hat, die viel, viel Geld kosten und die im Übrigen auch pro Jahr wahnsinnige Wartungskosten haben, allein das schon. Also ne, da sind mal so Wartungskosten von 200.000 Euro im Jahr nix. Ne? Und wir haben nicht nur eine Maschine, sondern wir haben ja ganz viele. Und da muss man erstmal gegen anarbeiten. Also das muss man erstmal reinholen. Das heißt, es trifft auch Radiologien und so. Also alle Fachrichtungen, die mit großen Maschinen arbeiten, trifft das im Prinzip. Ja. Die ja auch nicht 30 Jahre stehen, sondern die auch regelmäßig erneuert werden müssen. Und wie gesagt, Man will ja auch gute Qualität abliefern. Und dann ist auch so ein Punkt, der mir völlig unerklärlich ist im Prinzip. Es gibt ja verschiedene Kategorien von Geräten. Also wir sind jetzt mal im Bereich PET-CT, eben in dieser besonderen onkologischen Diagnostik. Und dann gibt es Anbieter, die stellen ein Gerät her, das kostet halt 1 Million. Und dann gibt es ein Gerät, das kostet 2,5 Millionen.
Mhm,
so
okay.
Im Prinzip machen die gleichen Untersuchungen, ja. Aber sind weniger sensitiv, ist klar, irgendwo merkt man schon, dass das Gerät billiger ist, sodass die Diagnostik auch im Prinzip für einen Patienten ein bisschen schlechter ist, muss man ganz klar sagen. So, und dann kann man sich jetzt überlegen, was will ich? Ich finde, das ist auch so ein ethischer
total.
Punkt, ja. Will ich das Beste liefern für den Patienten? Dafür haben wir uns entschieden. Es gibt aber trotzdem für diese Untersuchungen, die wir machen, nicht mehr Geld von der Krankenkasse. Das heißt, das ist total irre, finde ich, weil ansonsten gibt es das, glaube ich, nicht, dass es irgendwie ein Produkt gibt, was hochwertiger ist, was dann genauso teuer ist oder günstig ist wie ein Produkt, was nicht so hochwertig ist. Ne? Also,
das heißt,
ist total irre, ja.
Ihr könnt ja dann auch nicht sagen, so, wir haben das, deswegen ist es bei uns teurer.
Nee, genau.
Oder irgendwie, dass man Aufschlag zahlen muss.
Nee, geht gar nicht. Nee, es ist alles komplett reguliert und festgelegt und damit muss man dann zurechtkommen. Und das muss man sich dann halt überlegen, was möchte man dem Patienten anbieten.
Klar.
Und letztlich zahlt sich immer die Qualität aus, ist so mein oder unsere Denke, aber trotzdem ist das natürlich ein Problem, ja.
Ja, total.
In der Medizin, ja.
Total, ja. Da muss man sich wirklich dann überlegen, was man, in welchen Bereich man Medizin dann auch gehen will,
ja, genau.
Quasi, wenn man so.
Genau, ja. Also und zu der Frage nochmal mit den Investitionen und so kleinere Fächer in Anführungsstrichen, die natürlich auch alle komplett wichtig sind, ne? Also, aber eben nicht so ein Gerätepark vorweisen müssen, wie ein Augenarzt oder ein HNO-Arzt. Das ist eine geringere Ausstattung an sich, ja. Und da gibt es dieses Problem nicht so, ne? Die gibt es auch Vergütungsprobleme und das ist klar, das ist,
total,
zieht sich durch die Medizin durch, ne? Das ist gar keine Frage. Aber gerade so im Großgeräte-Medizinbereich ist das eben ein Riesenproblem. Ne?
Mhm. Ja. Weißt du so ungefähr, wie viele Leute sich eigentlich dann, wenn sie Medizin studieren, dann auch als Arzt quasi mit einer eigenen Praxis so selbstständig sind? Ist das der größere Teil oder ist das eher der kleinere Teil?
Das würde ich sagen, ist der kleinere Teil. Ich habe keine Zahlen, das weiß ich nicht.
Ja.
Aber der Trend geht vor allen Dingen, das weiß ich, der geht zurück. Also es sind immer weniger junge Ärzte bereit, in diese Verantwortung zu gehen und selbstständig zu sein.
Interessant.
Ja, es wird, manche wandern ganz ab in völlig andere Bereiche, ja.
Ja, stimmt.
Aber es sind viele eben im Krankenhaus dann angestellt oder in solchen Strukturen, wie wir sie jetzt haben, wenn es eine große Struktur gibt, wo man auch als angestellter Arzt ohne Leitungsfunktion sozusagen arbeiten kann, dann ist das auch sehr gerne gesehen. Ja, und das ist so ein Trend, dass auch nicht immer 40 Stunden die Woche gearbeitet werden muss, sondern auch ein bisschen weniger reicht. Und genau, und in dieser Kombination gibt es eben für viele keine Nachfolger. Es gibt ganz viele Einrichtungen, die einfach zumachen.
Wahnsinn,
weil es keinen mehr gibt, der diese Arbeitslast tragen möchte. Und es ist ja auch Verantwortung und Verantwortung
total.
Auch für angestellte Mitarbeiter. Und das immer weniger Leute, stellen wir so fest, wollen das so tragen. Ja, genau.
Das ist ein bisschen wie im Handwerk auch. Ne? Da hat man das ja auch, dass dann die keine Nachfolger da sind und dann eigentlich Unternehmen, die auch profitabel sind und halt auch irgendwie Wirtschaftswachstum schaffen, halt dann einfach zumachen. Jetzt bei euch ja auch, ihr sagt ja Private Equity drin, Private Equity investiert ja auch nicht einfach so in was, da muss ja was dahinter sein.
Genau.
Das ist natürlich heftig. Okay, hey, zurück zum C-Level, aber natürlich, klar, wer hier zuhört und mit dem Gedanken spielt, Arzt zu werden, ist es auch ein sehr guter Weg, vor allem Unternehmer zu sein und natürlich auch gleichzeitig jeder Unternehmer tut natürlich was Gutes, aber an der Stelle tut man natürlich was für die Gesundheit der Menschen. Das ist natürlich nochmal speziell gut.
Deutschland braucht Ärzte.
Ja, Medizin total.
Studieren, bitte.
Total, ja. Ist es immer noch so schwierig, eigentlich ins Medizinstudium reinzukommen?
Ja, ist immer noch schwierig. Ist mir völlig unerklärlich, was das soll, weil wir haben einfach viel zu wenig Ärzte und das ist ja, muss man sich ja nur die Zahlen angucken, es wird immer schlimmer, wir werden immer älter, brauchen immer mehr Versorgung und es kommen aber immer weniger Leute nach, das ist nach wie vor so. Und ich weiß nicht, warum das so reglementiert wird, weil Letztlich muss man sagen, der Arzt werden will und der da wirklich echtes Interesse hat, der wird es auch. Und da ist auch jetzt egal, ob er jetzt ein Abi mit 1,0 gemacht hat oder mit 2, das ist wurscht.
Der will das und der beißt sich durch
und das wird ein guter Arzt. Also mir ist unklar, warum man das noch so reglementiert. Ein Medizinstudium kostet natürlich, ist klar, aber wir brauchen eine Lösung für die Zukunft.
Ne? Total. Ja. Schauen wir nochmal auf das Thema Geschäftsführung jetzt aus deiner Perspektive. Das würde mich schon interessieren. Es gibt ja hier ganz viele Gäste mittlerweile. Wir haben 52 Episoden gemacht und es gibt sehr viele Sachen, die werden öfter genannt und dann gibt es so ein paar Eigenheiten, die jeder so für sich hat. Wenn du jetzt auf das Thema Geschäftsführung blickst, was wären denn so deine Tipps und Learnings? Du hattest ja auch nie irgendwie BWL oder so im Studium und du hast es ja dann auch dir selber beibringen müssen später. Aber was sind so, wie überlebst du im C-Level als Geschäftsführerin? Was sind so deine Tipps?
Wirtschaftlich oder medizinisch gesehen?
Also mach mal
oder
beides, Führung. Ja. Also ich würde gerne alles so ein bisschen hören, ja.
Wirtschaftlich, ich habe mal in meinem ersten Leben eine Bankausbildung gemacht. Das hat mir sicherlich geholfen, so ein bisschen da besser durchzusteigen. Das ist nicht verkehrt. Man muss sich genau überlegen, wo man hin will und das muss man eben auch mit Energie und Liebe verfolgen und auch wenn es mal anstrengend ist. Das muss man wissen, es gibt auch mal harte Zeiten und sowas natürlich auch bei mir. Also den Erfolg, den wir jetzt so haben, das hat auch viel Schweiß und Blut gekostet, das muss man ganz klar sagen. Ne? Also da gibt es dann keine Wochenenden und nicht viel freie Abende, aber das... Ja, wenn man bereit ist, das für die Menschheit zu tun, dann geht das auch und dann fällt einem das auch leicht sozusagen. Man weiß ja, wofür man das macht. Ne?
Okay, ja. Also man muss auf jeden Fall also wissen.
Durchhaltevermögen und wissen, wofür man es macht und eben mit Begeisterung machen und dann, dann
wenn du sagst, wissen, wo man hin will, hattest du dann schon so die Vision, eine große Praxis oder einen großen Verbund aufzubauen oder?
So groß jetzt nicht, das habe ich mir so nicht vorgestellt, das ist dann so gekommen und ich bin sehr happy darüber, aber dass ich irgendwie selbstständig was machen will, das war mir schon immer klar.
Ja, also die Richtung, aber jetzt nicht konkret wo im am Berg.
Wo in der Medizin oder in welcher
unternehmerischen Größenordnung sozusagen.
Genau, das hat sich dann so sozusagen im Verlauf ergeben und das ist auch gut so, aber das wäre auch kleiner auch gut gewesen, aber auf jeden Fall selbstständig. Okay. Ne? Also für mich war das nicht so eine Option, in einer Klinik zu
verbleiben.
Zu verbleiben.
Genau. Okay, und dann, erster Tipp, man muss wissen, wo man hin will. Was würdest du sagen, sind noch Themen?
Man muss Führungsstärken haben und sich dessen bewusst sein, dass es nicht immer ganz so angenehm ist und man nicht auch von allen immer geliebt wird und alle alles toll finden, was man macht. Also man muss ja auch mal Sachen durchsetzen, die zunächst einmal auf wenig Begeisterung stoßen. Man weiß aber selber, dass es für das Unternehmen gut ist und man muss es so machen, ja. Aber das ist natürlich manchmal auch hart. aber geht nicht anders. Also man muss schon manchmal ein bisschen härter sozusagen die Führungsrolle übernehmen, auch wenn man das vielleicht gar nicht möchte und auch wenn man ein Team hat. Also wir haben wirklich auch ein Team, was sehr, sehr eigenständig arbeiten kann und auch möchte. Ja. Nichtsdestotrotz muss man auch mal irgendwo sagen, wo es lang geht. Und nur dann funktioniert es. Ne? Und die Leute auch motivieren und mitnehmen, wenn es mal nicht so gut läuft oder wenn es mal schwierige Phasen gibt. Und dass man dann gemeinsam wieder nach vorne blickt. Das ist total wichtig und es ist auch anstrengend. Aber gehört eben dazu. Das lernt man nicht so wirklich, im Studium schon gar nicht. Das muss man sich irgendwie aneignen und lernen, dass das manchmal ein bisschen unbequem ist. Aber so ist das.
Ja. Würdest du sagen, es sind man muss fast so zwei unterschiedliche Führungsstile haben für so dieses ganze kaufmännische, organisatorische und dann aber auch wiederum in der Medizin. Ich weiß jetzt nicht, wenn man halt natürlich, das ist jetzt vielleicht nicht so zutreffend auf dich, aber wenn man halt operiert zum Beispiel in der OP oder so, da kannst du ja jetzt nicht so einfühlsam führen, sage ich mal.
Da herrscht harter Ton, sage ich jetzt mal.
Okay.
Das ist bei uns, ich stehe ja nicht im OP, deswegen es gibt nicht so, so Situationen, wo es jetzt wirklich auf jede Sekunde ankommt. Ja. Trotzdem gibt es auch natürlich mal kritische Situationen, in denen einer sagt, wo es lang geht. Und da gibt es auch keine Diskussion. Ja, also das ist einfach so. Das ist aber auch für alle okay. Jeder weiß dann seinen Platz. Okay. Das übt man ja auch vorher sozusagen, dass es ist allen klar, wie es dann geht. Und das ist auch in Ordnung. Ja, mhm. Also mhm. ich denke, die Führungsstile ändern sich auch. Mhm. Ich habe schon noch Zeiten miterlebt, wo auch Skalpelle flogen und rumgeschrien wird und so. Das ist, denke ich, nicht mehr so oder nicht mehr so verbreitet, sagen wir so. Das wird besser und ruhiger, ja. Ja. Aber ist ja auch typabhängig und genau.
Ja. Ja.
Aber es ist einfach so, ne? Man muss, einer hat den Hut auf und das ist bei einer Reanimation oder so auch so.
Mhm.
Da muss einer sagen, wie es gemacht wird.
Mhm.
Und alle anderen machen. Und das ist okay so.
Ja. Ja, es ist ja so ein bisschen, um die Parallele auch zur Geschäftswelt zu suchen, wenn du so richtig stürmische Zeiten hast, dann gibt es ja manchmal auch so, dass man in so einen Sondermodus geht und sagt, okay, ja. Es gibt jetzt eine Person, die da irgendwie, manchmal sind es ja Restrukturierer dann, ne, die dann sagen, okay, der hat jetzt den Hut auf, die hat jetzt den Hut auf und jetzt wird einfach mal jeder, wie du hast gesagt, jeder hat weiß seinen Platz, jeder kennt seinen Platz und dann wird er halt einfach mal gemacht, ohne viel zu diskutieren.
Genau.
Das schon,
und dann kann man hinterher, wenn es dann umschifft ist, wieder in einen anderen Modus verfallen. Aber das ist, denke ich, auch für alle okay. Und manche wünschen sich das, denke ich, auch. Also ein
total.
Unternehmen führungslos, sozusagen immer nett, ohne Ansage. Das ist zwar vielleicht mal für einen Moment ganz gut und alle fühlen sich toll, aber letztlich auf lange Sicht bringt das nichts. Ne? Also ja.
Ja. Okay, auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Hast du irgendwelche täglichen Routinen, die so erfolgsentscheidend sind? Hast du zum Beispiel irgendwelche, sag ich mal, Rituale oder so in der Früh oder mittags, abends oder Tagesabläufe, wöchentlich, wie auch immer, wo du sagst, das sind auch so Erfolgsrezepte für mich?
Für die Gruppe sozusagen, für das Team ist es total wichtig, feste Termine für gemeinsame Gespräche zu haben. Das ist total wichtig, dass man Teambesprechungen macht, dass alle gehört werden, dass Probleme aufgenommen werden, auch wenn sie vielleicht nicht sofort gelöst werden können, dass man da ein offenes Ohr hat und das auch wirklich regelmäßig macht. Das geht in der Medizin manchmal so ein bisschen unter, weil immer viel Stress ist und weil jeder auch permanent was zu tun hat. Es gibt ja wenig Ruhephasen, aber das muss man tatsächlich aktiv dran arbeiten, dass man das einhält und dass sich alle abgeholt fühlen und man Probleme eben besprechen kann und da Lösungen auch findet. Ne? Und die gibt es immer, also organisatorischer Art permanent. Das ist ja in der Medizin alles immer fließend. Ja.
Sehr gut, ja. Cool. Wir sind schon fast am Ende vom Podcast. Kommen noch so zwei, drei Fragen. Erste Frage, gibt es irgendwas, was du, sag ich mal, zurückblickend an die Person, die noch nicht in der Selbstständigkeit ist, vielleicht gerade im Medizinstudium oder sogar noch früher, einen Ratschlag geben würdest? Aus der jetzigen Preis?
Gut darüber nachzudenken, was man möchte. Also man ist am Anfang ja sehr idealistisch unterwegs und man ist Arzt und man rettet Menschen. So, das ist ja so, damit fängt man mal an. Das ist auch sehr gut und das soll ja auch so sein. Aber dann muss man nochmal in sich gehen und sich wirklich überlegen, welche Reise will man antreten und dann auch eben wissen, was das für Konsequenzen hat und sich da gerne mal mit älteren Kollegen, die das durchgestanden haben, sozusagen in Anführungsstrichen schon austauschen, dass man einfach weiß, was kommt auf einen zu. Und da muss man entscheiden, will ich das so gehen oder nicht. Ja, und dann gibt es auch andere gute Plätze, wenn man das so in dieser extremen Form nicht so möchte.
Ja. Ja, wertvoller Tipp, Leute zu fragen, die das schon mal gemacht haben. In der Regel hat man eigentlich immer irgendwas vor, was schon mal jemand gemacht hat oder so in der Art schon mal gemacht hat. Ganz selten, dass da wirklich Leute phänomenal neue Sachen machen. Und deshalb ist das ein guter Tipp. Dafür ist ja auch der Podcast, dass man sich von Personen anhören kann, die schon das machen, was vielleicht jemand auch mal machen möchte. Wenn du jetzt nicht in der Rolle wärst und man dir das ganze Nuklearmedizin-Thema verbieten würde, was würdest du dann machen?
Ich kann mir ehrlich gesagt nichts anderes vorstellen.
Das sagen die meisten, ja.
Das,
die Frage muss ich, glaube ich, irgendwann mal streichen.
Weil das ist natürlich das, was man sich ausgesucht hat und was man dann auf jeden Fall machen will und spannend findet. Ja,
klar.
Und deswegen, ich habe alles richtig gemacht.
Ja. Sehr gut. Wenn du jetzt die Chance hättest, jede Woche Interviews zu führen mit Leuten, die Geschäftsführerin sind, gegründet haben, wie auch immer, was würdest du noch fragen oder anders, was habe ich vergessen zu fragen im Podcast?
Nichts?
War
alles
porträtiert?
Ja.
Ja, sehr, sehr cool. Du dann auf jeden Fall schon mal herzlichen Dank, dass du das gemacht hast. Ich fand es einen sehr interessanten Einblick, genauso wie damals auch schon die Sterneküche und Sportmanagement, solche Sachen. Also ich finde das immer sehr, sehr cool, wenn man einfach mal in ganz andere Disziplinen reinschaut und sich nochmal aus seiner Business-Bubble da rausbelebt.
Ja, gerne. Ja.
Sehr cool. Ja, wer jetzt noch zuhört, der hat das Podcast hier bis zum Schluss gehört und sicherlich auch viel Spaß gehabt und fand das super interessant. Gebt uns gerne Feedback. Wir linken einmal so ein paar Webseiten oder Kontaktthemen unten in den Shownotes. Dann könnt ihr auf mich zukommen oder auch auf Corinna zukommen. Ich mache gerne auch ein Intro, wenn es irgendwas Seriöses ist, dann immer jederzeit. Und bewertet bitte diesen Podcast, abonniert diesen Podcast und schreibt uns gerne eine Rezension. Das weiß ich sehr zu schätzen. Kostet euch wenig, außer ein bisschen Zeit. Und für mich ist das sehr wertvoll, weil dann der Podcast natürlich weiter ausgestrahlt wird, als das jetzt denn eh schon ist. Ja, das Ganze ist nur möglich, wenn ich eine Doppelrolle habe. Ich bin einmal Host bei Behind the Sea, aber bin auch Direktor bei Atreus. Also wenn ihr gerade interimistische Aufgaben im Unternehmen habt, also zum Beispiel Umbau, Aufbau von Abteilungen, Einführungen, zum Beispiel von Controlling-Systemen, Konzernreporting, System, Software etc., dann kommt gerne mal auf mich zu. Alles, was interimistisch, also in einer begrenzten Zeit abgearbeitet werden kann und wo ihr speziell irgendeine Kompetenz oder eben eine Ressource braucht, die das macht, dann ist es genau das Richtige. Vielleicht finden wir jemanden bei euch im Netzwerk oder im Unternehmen sogar oder eben dann jemanden von unserem ja sorgfältig qualifizierten Pool. Ich freue mich da auf jede Anfrage und jedes Gespräch und aufs nächste Gespräch vielleicht sogar mit dir, Corinna. Bis dann.
Ja, bis dann. Danke.